1. Timotheus, Kapitel 5, Verse 24 und 25. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar, und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Eine sehr interessante Stelle, die hatte ich vor etwa 2 Wochen in meiner Morgenandacht gehabt, in meiner stillen Zeit. Und ich habe darüber nachgedacht und habe dann so über den Tag hinweg immer wieder mit Gott gesprochen und gefragt, was willst du mir damit sagen? Gott, was willst du mir damit sagen? Ist es klar, dass die Sünden der Menschen, die werden offenbar, das wissen wir alle, das können wir nicht leugnen und das können wir auch nicht verdrängen. Ja? Also es wird eine Zeit kommen, egal ob hier auf Erden oder im Himmel, da werden alle Sünden offenbar. Alle. Aber wisst ihr, genauso auch die guten Werke. Und ich denke, dass spätestens, wenn das offenbar wird, werden einige von uns in die Röhre gucken, wo wir gedacht haben, eigentlich haben wir es gut gemacht, aber gedacht war es vielleicht nicht so. Wann nun die Sünde offenbar wird und wann nicht und wann die guten Werke und wann nicht, das will ich heute gar nicht sagen. Das ist eine ganze Theologie, das reicht eine Dreiviertelstunde nicht. Aber was mir aus diesen Versen ganz klar wurde, ist eben, dass alles offenbar wird. Und das hat Gott an diesem Tag so offenbar gemacht. Egal mit welchem Vorsatz oder auch Nicht-Vorsatz ich was tue oder auch nicht tue, es wird offenbart. Es wird einfach offenbart. Und dann entweder ist es zu unserer Krone hinzugetan im Himmel oder zu unserer Enttäuschung. Im Laufe des Tages, als ich über diesen Vers nachgedacht habe, wollte ich noch schnell in den Einzelhandel was besorgen. Ich richte gerade so einen richtig alten Wohnwagen her, also so einen Wohnanhänger, habe ich mir zugelegt jetzt für den Urlaub und macht mir wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß wie meiner Frau. Aber ich richte den gerade so ein bisschen her und ihr wisst, wie es so ist mit alten Dingen. Wenn man dann eine Sache aufmacht, dann kommen 10 neue dazu. Und so habe ich da was gebraucht. Dann bin ich in den Einzelhandel, dachte ich, hole mir das jetzt ganz schnell, damit ich heute nach der Arbeit, also nach dem Studium, weitermachen kann. Dann stehe ich vor der Tür und es ist geschlossen. Dann denke ich, oh, was ist denn jetzt los? Mitten am helllichten Tag, kann ja irgendwie nicht sein, ja. Und dann hängt da so ein kleiner Zettel und dann steht da drauf, wegen Inventur geschlossen. Da habe ich gedacht, Mist, gerade heute, ist ja oft so, wenn man was braucht, unbedingt heute muss das Ding zu sein und ich kann es mir heute nicht holen. Ja? Also das, am Anfang habe ich mich so ein bisschen geärgert, dachte, oh, jetzt war ich so motiviert, das jetzt endlich fertig zu machen. Ging aber nicht. Und als ich dann wieder im Auto war, nach Hause gefahren bin, ist mir wieder dieser Vers eingefallen. Und ich denke, Gott, das ist doch so wunderbar, dass du direkt so ein wunderbares Beispiel gibst. Wegen Inventur geschlossen. Und dann sind mir so diese Gedanken gekommen. Wie oft tun wir in unserem Herzen Inventur? Wie oft überdenken wir unser Leben? Wie oft vollziehen wir eine Inventur in unserem Herzen? Ich in meinem Herzen, du in deinem Herzen. Ich darf so frei sein und du sagen. Wie oft machen wir das? Was heißt Inventur ziehen im Herzen? Einfach mal Revue passieren lassen, sich die Zeit auch wirklich nehmen, sich vor Gott zu stellen oder auch vor sich selber, vor die Familie, vor den Mitmenschen, dem Bruder, die Schwester und Inventur ziehen. Einfach mal die Fragen stellen, dieses rückliegende Ereignis, das rückliegende Jahr, die rückliegenden Momente überdenken. War alles so, wie ich das wollte? Oder war da was falsch? War etwas passiert, was ich eigentlich nicht wollte? Habe ich vielleicht etwas gemacht, was ich zu meiner Ehre aufgestülpt habe, damit ich gut dastehe? Damit die anderen sagen, Mann, toll hast du das gemacht. Und eigentlich hatte ich es vorgehabt, zur Ehre Gottes zu tun. einfach mal vor den Augen passieren lassen. Wie oft nehmen wir uns wirklich diese Zeit? Wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig für die Stelle, die wir gelesen haben. Wenn der Schreiber schreibt, es wird alles offenbar werden, dann muss uns ganz klar bewusst sein, dass auch das offenbar wird, was wir verdrängt haben. Dass auch das offenbar wird, was wir vielleicht gar nicht so für schlimm erachten. Was uns vielleicht auch egal ist. Das wird offenbar. Das werden wir verantworten müssen. Wenn wir einfach mal bedenken, was heißt Inventur? Also ich durfte nach meiner Ausbildung zum Schreiner, habe ich ein paar Jahre als Schreiner gearbeitet. Dann haben wir geheiratet, bin nach Karlsruhe gezogen. Und um dort einen Job zu finden, ja, war nicht allzu schwer. Aber ich bin dann in einer Baumarktkette untergekommen, eine große Baumarktkette, und war dort für den Bereich Holzbauelemente zuständig. Am Anfang als Mitarbeiter, dann als Teamleiter, später dann als Bereichsleiter für mehrere Häuser und auch als Ausbilder. Und so ging das einfach so, diese Segnungen Gottes, die ich empfangen habe. Und als Bereichsleiter bist du dann zuständig für die Inventuren im Haus. Ich war dann auch für Inventuren außerhalb vom Haus zuständig, also als Inventurleiter in anderen Häusern. Und das ist immer so interessant. Das ist so eine Zeit, die total komprimiert ist. Also ich merke, dass wenn es in meinem Haus stattfand, war ich in meinem Haus verantwortlich, war ja der Bereichsleiter dort. Und so hing im Prinzip alles darauf aus, wie ich meine Arbeit mache. Und je nachdem fiel auch das Ergebnis aus. Und als große Baumarktkette hat man natürlich Vorgaben gehabt. Ja, also du durftest einen Inventurwert, also eine Differenz von 1,6% nicht überschreiten. Das waren so in meiner Abteilung so 350.000 Euro, grob gesagt. Ja, also die durfte ich nicht überschreiten, die durften mir nicht fehlen. Und es war sehr interessant immer. Es war immer sehr interessant. Nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in der Familie. Ja. Nimmst du auch einiges mit nach Hause. Es ist nicht so, dass du dann dort rausgehst und denkst, oh ja, morgen ist ein neuer Tag, machen wir weiter. Ja? Sondern dann merkst du, oh, dir fehlt was. Also auf dem Zettel steht's, aber es ist nicht da. Das nimmst du mit nach Hause und daheim, grübelst du und machst und denkst, wo könnte ich das hingelegt haben? Wo könnte das liegen? Ja, und dann kommst du am nächsten Tag auf die Arbeit und fängst dann weiter an zu suchen und machen und tun. Je höher der Wert ist, umso intensiver ist die Suche. Ja? Wisst ihr, wenn wir genau das in unser Leben übernehmen und auf diesem Gesichtspunkt unsere Inventur in unserem Herzen vollziehen, dann ist eine Inventur, also unser Rückblick, der ist nicht abgeschlossen, wenn wir darüber nachgedacht haben, sondern den müssen wir mitnehmen. Wir müssen uns mit dieser Sache beschäftigen. Wenn wir eine Sünde in unserem Leben haben, vielleicht auch einfach nur etwas, was wir gängig machen und uns fällt ein, dass das eigentlich nichts Gutes ist, dann können wir nicht sagen, ich weiß Bescheid und ich mache jetzt weiter. Nein, das ist ein Prozess, den wir in uns vollziehen lassen. Ein Prozess, der über Tage geht, der über Wochen geht, wo wir damit arbeiten, anfangen zu krempeln in unserem Herzen, die hintersten Ecken in unserem Herzen durchleuchten, durchsuchen, um diese eine Ursache, ich sage bewusst Ursache, nicht die Sünde selber, sondern die Ursache suchen. Die müssen wir suchen, die kommt nicht von alleine. Wir müssen bereit sein, die zu suchen. Das sind die verborgenen Sachen. Es gibt bei einer Inventur aber auch andere Sachen. Sachen, die gezählt werden müssen. Also bei uns war es so, dass ich in meiner Abteilung so zwischen 18.000 und 25.000 Produkte hatte. So ganz grob. Und je nachdem, wie die gestapelt war, musste man einige suchen. Also wenn ich jetzt dran denke, an die Sockelleisten oder an die Klammern für die Sockelleisten, wo dann irgendwie so, keine Ahnung, 2.000 Stück vorhanden sind und du zählst nur 800 und denkst, okay, der Schwund war doch größer wie gedacht. Ja. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und das braucht nicht nur Zeit, sondern es braucht auch Mithilfe. Also ich alleine könnte so eine Inventur niemals stemmen. Ich habe natürlich meine Mitarbeiter gehabt. Wir waren zu neunt in der Abteilung. Und so waren wir eigentlich schon so 6 bis 8 Wochen vor dem Termin, waren wir schon dran, alle. Gucken, machen, sortieren, zählen, vorzählen. ausmisten auch. Aber es geht trotzdem nicht. Was mit 9 Mann? So 25.000 Produkte durchzählen? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. So waren wir angewiesen auf Menschen, die Studenten zum Beispiel, die kamen, haben sich da so ein bisschen Zubrot verdient, haben geholfen beim Zählen auch. Ja, andere Hilfskräfte, die einfach da waren und im Prinzip geholfen haben, da durchzuzählen, durchzusortieren, sauber zu machen, auszumisten. Auch das ist ganz, ganz wichtig in unserem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig in unserem Leben. Wir sind oft, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so einer, der, wenn man es nicht selber macht, kennt ihr ja, als Handwerker ist es etwas ganz Normales, ja. Also wenn man irgendwo ist und man sieht einen Weg und sagt, ja, hab ja nicht ich gemacht, gell. Und dann sieht man direkt die Fehler, sieht direkt so die Ursachen und das hätte man besser machen können und das hätte man besser machen können, ja. Da hat er gefuscht. Aber selber machen ist nicht immer. Selber machen ist nicht immer. Es gibt Sachen in unserem Leben, die können wir einfach nicht selber machen. Wisst ihr, und eins der wichtigsten Sachen, und das habe ich jetzt während meinem Studium gelernt, ist die Psychologie an uns selber. Sobald es um unsere Psychologie geht, können wir nicht selber machen, weil wir sind von uns überzeugt. Also ich bin von mir überzeugt. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das richtig. So sind wir Menschen. So sind wir einfach. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir bei so einer Herzensinventur, wenn es um unser Innerstes geht und wenn wir wirklich darauf bedacht sind, es Gott vor die Füße zu legen, dass wir Menschen herbeiziehen, dass wir von außen draufschauen lassen und sagen, du, wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Wie verhalte ich mich zum Beispiel in der Gemeinde? Wenn wir zu unserem Nächsten hingehen und sagen, du, wie ist dein Blickpunkt zu meinem Dienst, zu meinem Verhalten, zu meinem Reden, zu meinen Gesprächen? Wie ist dein Blickpunkt? Was denkst du darüber? Was könnte ich besser machen, um noch mehr Erfolg zu haben im Werk Gottes? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber nicht nur, um zu sagen, ja, ey, ganz toll bist du. Ganz wunderbar, oh, du, super. Sondern da, wo wir uns verändern können. Da, wo wir uns verändern müssen. Das ist das Wichtige daran. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch in der Arbeit einer Gemeinde für die Außenwirkung, dass man sich durch die Gemeinde verändern lässt, durch die Mitglieder der Gemeinde verändern lässt, dass man sich was sagen lässt. Bei uns war das so, dass wir für die Zeit der Inventur einen Inventurleiter hatten. Also ich aus meinem Haus in Karlsruhe, ich bin dann in die Häuser nach Rastatt, Pforzheim, Speyer, je nachdem, wo ich eingesetzt war. Und ich war dort Inventurleiter. Und das war auch sehr, sehr interessant, auch in unserer Kette, dass ich zu der Zeit über dem Geschäftsführer stand. Das heißt, das Haus war in meiner Verantwortung. In meinem Fall war es eben die Abteilung Holzbauelemente. Dann gab es noch einen, der über mir stand, der war für den ganzen Bereich der Inventur verantwortlich war dafür. Aber ich war eingesetzt in diesem Haus als Inventurleiter und der Geschäftsführer, der Chef von diesem Haus, der die ganzen Fäden gezogen hat, stand unter mir. Als Mensch war es immer ganz cool, ja. Dann konnte ich sagen, hey, oh, ich bin ausnahmsweise mal was Größeres, ja. Rückblickend muss man aber sagen, dass es, wenn wir das anwenden in unserem geistlichen Leben, ist es eigentlich etwas Gigantisches. Wir stellen Menschen über uns und sagen, veränder mich. Wir stellen Diener Gottes über uns und sagen, veränder mich. Ich möchte dich bitten, dass du suchst, was sich verändern kann. Dass du schaust, wo ich besser werden kann in der Gemeinde. Wo ich mehr Zeit investieren kann. Vielleicht auch meine Begabungen. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. In einer Gemeinde, wenn es Menschen gibt, die Dienste tun, sagen wir mal, die sind weniger begabt dafür. Ja? Und wir stellen fest, es gibt Geschwister in unserer Mitte, die haben eine größere Begabung dafür. Aber der ist ja in diesem Dienst schon drin. Der macht das jetzt schon seit Jahren. Wisst ihr, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass man Veränderungen vollzieht. Und wenn man feststellt, ja, vielleicht hat dieser Bruder diesen Dienst angefangen und es war super. Und jetzt ist einer gekommen, der ist mehr begabt. Dass einer über uns stehen darf, ich sage hier darf, ja. Bei uns in der Kette war es ein Muss, aber bei uns in der Gemeinde ist es ein Darf, der dann reinblickt in die ganze Struktur und sagt, ja, aber guck mal, er ist doch besser begabt, er ist doch mehr begabt. Guck mal, Gott hat ihm doch diese Begabung gegeben. Und du hast eine andere Begabung, wo du mehr leisten könntest. Versteht ihr? Mehr leisten. Nicht einen Dienst tun, sondern mehr leisten. Für das Werk Gottes. Für den Dienst Gottes. Ich will damit nicht sagen, dass wir ja gnadenlos jemanden absegnen. Überhaupt nicht. Aber dass wir einfach diese Veränderung in unserem Leben vollziehen. Dass wir die Veränderung in unserem Dienst vollziehen. Zu einer Inventur gehört auch eine Ware. Also wie schon gesagt, bei uns waren es ungefähr 15 bis oder 18 bis 25.000 Produkte, waren bergvoll. Bei mir in der Abteilung war es dann doch etwas einfacher wie bei Schrauben und Nägeln, ja. Ich habe Paletten mit Laminat oder mit Dachlatten oder sowas gehabt, die hat man relativ schnell durchgezählt. Also es war alles nicht ganz so gravierend wie in anderen Abteilungen, aber es war Ware, die da war oder auch nicht da war, ja, also gab es ja auch. Und diese Ware, die musste gezählt werden und da gab es Ware, die stand auf einem roten Zettel. Also bei uns war es wirklich ein roter Zettel und die musste weg. Das war Altware. Ware, die wirklich schon sehr alt war. Ich habe zum Teil Ware gehabt, die schon 10 Jahre alt war. Aber dadurch, dass sie so teuer war im Einkauf, hat man sie halt immer wieder mitgeschleppt. Ja. Aber die musste eigentlich weg. Die waren nicht mehr zu gebrauchen. Zum Teil schon veraltet, kaputt, angeschlagen. Und so musste die weg. Und dann gab es Ware, die nennt man Ladenhüter. Kennt ihr bestimmt auch, ja? Also Ware, die man bestellt hat, ist mir auch passiert, die man bestellt hat und die ja weniger gut bei den Kunden ankam. Bei uns war es einmal so, dass eine Werbeware angepriesen bekommen haben und ich habe eine Bestellung gemacht, bin dann in Urlaub gegangen und der Kollege, der nach mir die Verantwortung hatte, der hat dann gesehen, super Ware, super Preis, bestelle ich auch direkt mal. Und so kam bei uns fast ein ganzer Sattelzug mit Laminat, ja. Haben wir erstmal beide geschluckt, wie kommt das? Haben wir gesehen, okay, doppelt bestellt, doppelte Ware. Jetzt ist aber die Ware wirklich nicht gut angekommen. Also da lagen wir beide daneben, kommt vor und jetzt hast du irgendwie so 36 Paletten Laminat stehen, ja, die eigentlich gar nicht geht. Und dann muss man als Inventurleiter die Entscheidung fällen. Nimmst du das jetzt wieder mit oder schreibst es ab? Dann haben wir so 15.000 Euro abgeschrieben. Ganz grob, ja. Für ein Unternehmen in der Größe ist das nicht viel, ja. Was ich damit sagen will, ist einfach nur diese Abschriften in unserem Leben. Wenn wir diese Inventur in unserem Leben wirklich vollziehen, dann werden wir diese Abschriften in unserem Leben genauso finden. Ist es nicht so? Dass wir oft Gewohnheiten in unserem Leben haben, wo wir wissen, die sind eigentlich nicht gut. Die sind auch nicht zielführend und die sind auch nicht gewinnbringend. Aber das mache ich schon seit Jahren so. Mache ich schon immer so. Das haben meine Eltern schon immer so gemacht und meine Oma schon immer so gemacht. Kennt ihr? Kenne ich auch. War schon immer so. Aber wenn wir das ablegen, haben wir Energie für Neues. Dann haben wir Energie, was Neues zu machen. Wisst ihr, und diese Abschriften, die müssen auch wehtun. Oder die dürfen auch wehtun. Die dürfen ruhig wehtun, das ist überhaupt kein Problem. Die dürfen richtig schmerzhaft sein, weil dann merken wir, dass eine Umstellung passiert ist, dass etwas in unserem Leben passiert, dass etwas in unserem Herzen passiert. Wenn wir etwas abgeben und es tut uns nicht weh, spenden zum Beispiel, spenden 100 Euro und wir könnten eigentlich 500 Euro spenden. Und dann sagen wir, ja, aber ich habe doch gespendet, aber es tut mir nicht weh. Ich sehe das gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder 500 Euro spenden soll, ja. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass dieser Prozess stattfinden muss. Wir müssen das merken, dass etwas passiert ist. Wenn Gott uns verändern möchte, dann müssen wir merken, dass Gott arbeitet. Wenn wir in unserem Leben, in unserer Gesinnung, in unserem Verhalten, in unserem Reden Veränderungen vollziehen, dann ist es ein Prozess, der auch wehtun kann. Der auch schmerzhaft sein kann. Und das ist auch nicht verkehrt. Das heißt, wenn wir merken, dass es wehtut, bitte nicht aufhören. Bloß nicht aufhören, weitermachen. Weitermachen, verändern lassen. So wie mit diesen Abschriften. Die haben oft wehgetan. Vor allem bei mir in der Kasse, ja. Die haben oft wehgetan. Wenn es große Produkte waren, die teuer waren. Und wenn das vollzogen ist, dann werden wir feststellen, dass diese Veränderung gut war. Dass dieser Schmerz gut war. Das war gut, das war super. Gott hat in uns gewirkt, Gott hat in uns gearbeitet. Und Gott hat uns weitergebracht. Gott hat uns einen Schritt weitergebracht. Und das ist das Wunderbare an sowas. Das ist das Wunderbare an diesem Wirken Gottes. Dass so eine Veränderung stattfinden kann. Dass wir danach gestärkt hervorgehen. Und das lesen wir immer wieder. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Dass man gestärkt hervorgeht. Wisst ihr, wenn wir zurückblicken in die, auch im Alten Testament, und einfach so bedeutende Menschen im Alten Testament herausnehmen, die diese Veränderung erlebt haben, wer fällt uns da ein? Direkt am Anfang. Mose, David, Jakob, wunderbar, ja. Das sind bedeutende Menschen, die in der Zukunft für uns heute eine wichtige Spur hinterlassen haben. Das sind bedeutende Menschen, wenn wir Josef nehmen. Josef, Liebling des Vaters, einen tiefen Fall erlebt, verkauft an irgendwelche Menschen, die er nicht kannte, gefangen genommen. Der ist zur Reife gekommen über diese ganze Epoche, wo er in dem Hause des Pharaos verbracht hat, der uns heute zum Vorbild dient, für unsere Kinder zum Punkt wird, an dem sie sich festhalten. Also ich habe schon so oft Kinder erlebt, die gesagt haben, ich möchte so werden wie Josef. Meistens haben sie natürlich da mit der Regierung, die wollen regieren und so, ja, aber wisst ihr auch, das ist etwas, was die Kinder prägt. Das ist etwas, was die Kinder prägt. Und die blicken auf und sagen, ja, ich möchte es werden. Also für mich war früher Noah bedeutender Mann. Hiob, ein bedeutender Mann. Habe ich sehr oft zurückgeblickt. Immer wieder dieser Vers, was Gott gibt, nimmt Gott auch. Was Gott mir gegeben hat, das darf er auch nehmen. Das habe ich doch von ihm gekriegt. Das gehört mir doch gar nicht. Und das sind bedeutende Menschen in unserem Leben, die auch diesen Prozess gemacht haben, die genauso zur Reife geworden sind. Die sind doch nicht eingesetzt worden von Gott und die haben, Gott hat zu denen gesagt, so und jetzt mach und jetzt kriegst du alles. Nein, die sind genauso groß geworden. Die sind genauso diesen Prozess fortgegangen. Die haben genauso eine Inventur durchgemacht. Aber in dem Fall hat Gott diese Inventur geleitet. Wisst ihr, und gerade bei Hiob war das eine ganz bedeutende Inventur, weil da ging es um höhere Mächte. Da ging es nicht darum, ob er jetzt ein Wort auf Lager hat, was er nicht mehr sagen sollte oder irgendein ein Gefühl, was er irgendwie weitergebracht hat, irgendwas, was ihn stört oder sowas. Da ging es gar nicht darum. Da kommt der Teufel selber und sagt, ja, ist doch kein Wunder. Ist doch kein Wunder, dass er dein Diener ist. Ja, Gott, das ist doch, da wäre sogar ich dein Diener. Ein Mensch, dem alles gegeben wurde, dem es gut geht. Und Gott sagt, okay, du darfst ihm alles nehmen. Du darfst ihm alles nehmen. Also eine Inventur, wo er komplett abschreiben kann, alles abschreiben. Nicht nur Ladenhüter und auch nicht alte Sachen, sondern auch Stärken von ihm. Du darfst alles abschreiben. Nur sein Leben darfst du nicht. Der Teufel nimmt es natürlich an und er geht und macht. Und er nimmt ihm alles. Und Hiob, ich will nicht beschreiben, was für einen Schmerz er hatte, als er erfahren hatte, dass seine Söhne alle umgekommen sind. Als er erfahren hatte, dass er alles verloren hat an Vieh, an Hab und Gut. Das kann man nicht beschreiben. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass er gestärkt aus dieser Begebenheit hervorgegangen ist. Dass Gott ihn ganz gewiss zu einem Diamanten geformt hat. Zu einem wertvollen Diamanten formt er ihn. Und das Zeugnis, das passiert nicht einfach so. Wisst ihr, wenn wir uns zurückerinnern an den Tag unserer Bekehrung, an den Tag unserer Wiedergeburt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Aber als Gott mir begegnet ist, als Gott mich erfüllt hat, und mir sind so viele Dinge in Erinnerung gekommen, die ich ablegen durfte. Die ich ablegen durfte. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich war damals 13, 14. Da machst du dir noch gar nicht so die Gedanken darüber, wie du profiliert bist. Da bist du eher froh, in der Gemeinde mitzukommen. Ja? Du bist jugendlich, voller Feuer, voller Euphorie, voller Dummheit vielleicht auch. Leichtgläubig. Aber als Gott mir begegnet ist, durfte ich so vieles ablegen. So vieles ablegen. Und die Zeit danach, das war so eine richtige Inventur. Ihr kennt das bestimmt. Wenn man den Kopf drin hat, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Aber am nächsten Tag musst du trotzdem zur Arbeit. Auch wenn du ein Kind Gottes bist, du bist ja nicht entrückt worden. Und du musst genauso zur Schule. Und du musst genauso in dein Umfeld. Und du wirst genauso, die wissen ja nicht, dass du bekehrt bist. Die wissen auch nicht, was du davon oder was sie davon halten sollen. Und du gehst durch dieses Leben und wirst immer wieder, stoßt du auf Probleme und immer wieder kommst du an Grenzen, an Punkte. Und immer wieder vollziehst du diese Inventur und blickst zurück und sagst, nein, Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es eigentlich, ich will doch jetzt dein Kind sein. Ich will doch jetzt dir nachfolgen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wisst ihr, und oft legen wir dieses Denken in die Zeit der Wiedergeburt, in die Zeit der Bekehrung und sagen, ja, danach bin ich doch ein Kind Gottes, also in meinem Alter bin ich doch ein Kind Gottes. Aber ich glaube doch, aber ich denke, die älteren Geschwister, die werden genauso sagen können, dass man auch im hohen Alter sündigen kann. Auch im hohen Alter ist diese Inventur notwendig. Lebensnotwendig für die Nachfolge im Glauben, für die Nachfolge im Dienst des Herrn, lebensnotwendig. Davon hängt der Segen ab und das lesen wir immer wieder im Alten Testament, ja? Menschen, die sich von Gott bewegen lassen haben, die wurden gesegnet. Ein Saulus im Neuen Testament, der sich bewegen lassen hat von Gott, der sich verändert lassen hat, ja, wurde zur Säule der Gemeinde. Ein Petrus, der immer lauter Feuer war und immer wieder diese klugen Sprüche hatte, ja, Gott, lass uns hier drei Hütten bauen. Ich will gar nicht mehr nach Hause gehen, lass uns hier bleiben. Drei Hütten für dich, eine für Elia, für Mose. Ich brauche gar keine, ich schlafe draußen. Das sind Sprüche gewesen, die er immer wieder gebracht hat und die auch sehen, einfach diesen Spirit, den er hatte, ja, diese Inspiration. Egal was, Hauptsache in der Nähe Jesu, ja. Aber auch er hatte eine Veränderung. Aber auch er musste immer wieder feststellen, dass er menschlich denkt, dass er mit seinem menschlichen Denken immer wieder an Grenzen gestoßen ist, immer wieder gegen Mauern gerannt ist. Aber er hat diese Veränderung in seinem Leben vollzogen. Er ist zu einer ganz wichtigen Person geworden in den Anfängen der Gemeinden. Und das ist dieser Prozess, der einfach stattfindet, der einfach da ist. Lesen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 23 bis 25. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 23 bis 25. Ich lese aus der Hoffnung für alle diese Verse. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid am Geist, Seele und Leib,